Hallo und willkommen zurück. Du hast uns eine wirklich interessante Forschungsarbeit aus dem American Journal of Surgery zugeschickt und wir haben uns da mal richtig reingekniet.
Absolut.
Stell dir mal vor, du bist ein Elternteil, dein Baby, gerade ein paar Wochen alt, kann keine Nahrung bei sich behalten. Jede Mahlzeit kommt im Schwall wieder raus. Du bist natürlich in heller Aufregung, fährst ins Krankenhaus und kriegst die Diagnose. Hypertrophe Pylorusstenose, kurz HPS. Genau, das ist im Grunde die häufigste Ursache, warum so junge Säuglinge operiert werden müssen. Der Magenausgangsmuskel, der Pylorus, ist einfach so verdickt, dass da nichts mehr durchpasst. Und du hörst dann als Elternteil, keine Sorge, das ist ein Routineeingriff, ihr Kind ist medizinisch stabil, du atmest auf, denkst, okay, super, dann kann es ja losgehen. Aber dann passiert erstmal gar nichts.
Ja.
Dein Kind wartet. Und genau dieses Warten ist das große Rätsel, das diese Studie zu lösen versucht.
Das ist der perfekte Einstieg, denn genau das ist der Kern der Sache. Die Studie, die du uns hier hingelegt hast, fragt ja nicht, ob die Operation eine sogenannte Pyloromyotomie funktioniert. Das ist seit Jahrzehnten etabliert und sicher.
Richtig. Die Frage ist viel grundlegender. Wenn ein Säugling im Krankenhaus ankommt und als fit für die OP eingestuft wird, was hält das System davon ab, sofort zu handeln? Die Autoren haben sich die Daten von über 400 Säuglingen angesehen, aus zwei großen US-Kinderkliniken. Über 10 Jahre. 10 Jahre, das ist eine Menge Daten.
Genau. Um die Faktoren zu finden, die zu diesen Verzögerungen führen. Es ist sozusagen eine Detektivgeschichte in der Krankenhauslogistik. Und der Hauptverdächtige, der ist nicht das, was man erwarten würde.
Genau, es geht also nicht um die Medizin, sondern um den Prozess. Und als wir uns die Zahlen angesehen haben, da gab es einen Punkt, bei dem ich wirklich stutzig geworden bin.
Ah, ich weiß, was du meinst.
Das Ganze ergibt auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn. Die Analyse hat nämlich ergeben, dass die allermeisten Babys, 310 von 406, das sind ja über 3/4, bei ihrer Ankunft in der Notaufnahme medizinisch schon operationsbereit waren.
Vielleicht sollten wir kurz definieren, was operationsbereit hier bedeutet. Denn das ist wirklich entscheidend. Die Forscher haben das nicht einfach nach Gefühl bewertet.
Nein, das waren harte Kriterien. Ganz genau. Es gab 5 knallharte Kriterien. Die Elektrolytwerte im Blut mussten im grünen Bereich sein. Das Kind musste genug Urin produzieren. Die Vitalzeichen, also Herzfrequenz, Atmung, solche Dinge.
Richtig, die mussten stabil sein und die Ärzte haben die Dauer der Symptome und den allgemeinen körperlichen Zustand bewertet. Ein Kind, das all das erfüllt, ist nicht wackelig auf den Beinen. Es ist im Grunde startklar.
Startklar, genau. Und jetzt kommt das Paradoxe. Der Punkt, der die ganze Studie ins Rollen bringt. Obwohl also 76% dieser winzigen Patienten startklar waren, wurde weniger als die Hälfte von ihnen, nur 43%, tatsächlich am selben Tag operiert. Die Mehrheit musste also mindestens eine Nacht warten. Meine erste Reaktion war, okay, vielleicht ist das eine Art versteckte Sicherheitsmaßnahme. Vielleicht will man sie einfach noch eine Weile beobachten, um ganz sicher zu gehen, auch wenn die Werte schon stimmen.
Genau, ist das der Grund.
Das wäre die logische und auch die beruhigende Erklärung. Aber, und das ist der erste große Twist in dieser Studie, die Daten zeigen, dass das nicht der Fall ist.
Wirklich nicht. Die Kinder, die warten mussten, waren nicht kränker oder instabiler als die, die sofort operiert wurden. Das Problem liegt also nicht im Patientenzimmer, sondern irgendwo anders im System. Und damit stellt sich die Millionen-Dollar-Frage. Wenn die Babys fit sind, woran liegt es denn dann? Fehlt es an Chirurgen? Sind die OP-Säle überbucht?
Genau das habe ich mich auch gefragt.
Und die Antwort, die die Studie liefert, ist so verblüffend einfach, dass es fast schon wehtut. Es hat nichts mit der Verfügbarkeit von Chirurgen zu tun, auch nicht mit der Komplexität des Falls. Der mit Abstand wichtigste Faktor, der darüber entscheidet, ob ein Baby sofort operiert wird oder eine Nacht warten muss, ist
ja
die Uhrzeit. Es kommt schlicht und ergreifend darauf an, wann der Ultraschall die Diagnose bestätigt. Es ist wirklich alles eine Frage des Timings. Schauen wir uns die Zahlen an, denn die sprechen eine sehr deutliche Sprache. Die meisten Diagnosen, etwa 72%, wurden zu den normalen Geschäftszeiten gestellt. Also zwischen 8 und 16 Uhr.
Okay, das ist logisch. Da sind die Radiologieabteilungen voll besetzt. Richtig?
Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wurde ein Säugling ganz früh am Morgen, sagen wir mal zwischen 6 und 8 Uhr diagnostiziert, lag die Wahrscheinlichkeit für eine OP am selben Tag bei sagenhaften 83%.
83%? Das ist eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit. Man kommt an, Diagnose und es geht quasi sofort los.
Genau.
Aber was passiert, wenn die Diagnose erst später am Tag kommt?
Dann fällt diese Wahrscheinlichkeit ins Bodenlose. Sie sinkt im Laufe des Tages kontinuierlich. Und für Säuglinge, die spät am Abend zwischen 22 und 24 Uhr diagnostiziert wurden, lag die Chance auf eine Operation am selben Tag bei exakt 0%.
Null. Gar keine. Gar keine. Die Studie hat das sogar noch genauer ausgerechnet. Ein Baby, das am Nachmittag, also zwischen 12 und 18 Uhr, die Diagnose erhält, hat eine 4,2-mal höhere Wahrscheinlichkeit, dass die OP auf den nächsten Tag verschoben wird, als ein Baby, das vor dem Mittagessen diagnostiziert wird. 4-mal so hoch. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, das Schicksal des Kindes oder zumindest sein unmittelbarer Behandlungsplan hängt von der Uhr an der Wand ab. Aber warum? Sind die Operationssäle nachmittags geschlossen?
Nicht geschlossen, aber der Betrieb wird eben heruntergefahren. Die Daten zeigen, dass nur 16% dieser Operationen nach 16 Uhr begonnen wurden. Das Ganze ist ein klassischer systemischer Engpass.
Ein Engpass.
Stell's dir vor wie im Berufsverkehr. Die Straße ist dieselbe, die Autos sind dieselben, aber weil alle zur gleichen Zeit los wollen und das System nur eine bestimmte Kapazität hat, gibt es einen Stau.
Okay, verstehe. Und hier ist es genauso. Nach einer bestimmten Uhrzeit ist es für das System einfacher und eingespielter, eine nicht dringende Operation auf den nächsten Morgen zu schieben, anstatt das Team für den Abend neu zu organisieren. Es ist also eine Entscheidung, die auf Logistik und Gewohnheit basiert.
Genau. Nicht auf der medizinischen Notwendigkeit für dieses spezielle Kind. Okay, das ist ernüchternd. Wir haben also eine Verzögerung, die rein logistisch bedingt ist. Da stellt sich mir natürlich sofort die Frage, ist das denn so schlimm?
Wir reden hier von stabilen Kindern. Macht diese eine Nacht im Krankenhaus wirklich einen so großen Unterschied? Was sind denn die konkreten Folgen dieses Wartens?
Das ist eine absolut berechtigte Frage. Und die Studie beantwortet sie sehr klar und mit harten Zahlen. Wenn wir uns wieder nur die Gruppe der bei Ankunft stabilen Säuglinge ansehen, ist der Unterschied signifikant. Die Babys, die am selben Tag operiert wurden, hatten einen medianen Krankenhausaufenthalt von 32 Stunden. Die Gruppe, die warten musste, lag bei 47 Stunden.
Moment. 32 zu 47. Das sind 15 Stunden Unterschied. Mehr als ein halber Tag.
Genau, 15 Stunden.
Das klingt erstmal abstrakt, aber wenn man darüber nachdenkt, was das bedeutet. Für die Eltern sind das 15 zusätzliche Stunden voller Angst und Unsicherheit in einer fremden Umgebung, während ihr Kind nüchtern bleiben muss.
Und nicht essen darf?
Ja, das ist eine enorme emotionale Belastung.
Absolut. Und es geht weit über die emotionale Belastung hinaus. Diese 15 Stunden haben auch handfeste systemische Konsequenzen.
Du meinst Kosten?
Kosten, genau. Jede Stunde, die ein Bett länger belegt ist als nötig, verursacht Kosten. Die Studie zitiert andere Forschungsarbeiten, die gezeigt haben, dass eine Verkürzung des Aufenthalts um eine ähnliche Zeitspanne zu Kosteneinsparungen von 1.000 bis 1.300 Dollar pro Fall führen kann.
Pro Fall?
Pro Fall. Wenn man das auf hunderte von Fällen pro Jahr hochrechnet, reden wir über enorme Summen. Und außerdem blockiert dieses Bett Ressourcen. Es könnte ein anderes Kind sein, das auf die Aufnahme wartet und dieses Bett dringend bräuchte.
Okay, also höhere Kosten, mehr Stress für die Familie, blockierte Ressourcen. Aber die wichtigste Frage ist doch die nach der Sicherheit. Vielleicht argumentieren die Krankenhäuser ja, dass diese zusätzliche Nacht des Wartens und Beobachtens das Ergebnis sicherer macht. Vielleicht sinkt dadurch die Komplikationsrate?
Das wäre der einzig plausible Grund, eine solche Verzögerung zu rechtfertigen. Aber, und das ist vielleicht der schlagkräftigste Punkt der ganzen Studie, die Daten zeigen genau das Gegenteil.
Es gibt keinen Sicherheitsvorteil.
Kein. Überhaupt kein. Die Komplikationsrate bei den Kindern, die am selben Tag operiert wurden, lag bei 3%. Bei denen, die später operiert wurden, bei 7%. Das klingt erstmal mehr, aber statistisch gesehen ist dieser Unterschied nicht signifikant.
Ah, okay. Das heißt, er könnte rein zufällig sein.
Genau.
Die Schlussfolgerung ist also brutal klar. Die Verzögerung führt zu mehr Zeit im Krankenhaus, höheren Kosten und mehr Stress für die Familien, ohne einen einzigen messbaren medizinischen Nutzen zu bringen. Es ist reiner Leerlauf. Es gibt sogar noch ein Detail, das das untermauert. Die Gruppe, die schneller operiert wurde, hat sich anscheinend auch schneller erholt.
Ja, das stimmt.
Sie erreichten nach dem Eingriff signifikant schneller wieder die volle Nahrungsaufnahme, im Median nach 18 Stunden im Vergleich zu 21 Stunden bei der verzögerten Gruppe.
Mhm.
Es scheint also, als würde ein schnellerer Eingriff den gesamten Genesungsprozess beschleunigen und das System schneller wieder ins Gleichgewicht bringen.
Genau. Jede Stunde, die das Kind mit einer Blockade im Magen verbringt, ist eine unphysiologische Stunde. Je schneller man diesen Zustand behebt, desto schneller kann der Körper zur Normalität zurückkehren.
Bevor wir das alles zusammenfassen, gibt es dann noch eine kleine medizinische Detektivgeschichte, die in den Daten versteckt ist. Ich glaube, die wird dir gefallen, weil sie zeigt, wie tief die Forscher gegraben haben.
Okay, da bin ich gespannt.
Wir haben ja gesagt, dass 76% der Säuglinge sofort operationsbereit waren. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 24% es nicht waren.
Richtig, bei denen war eine Verzögerung medizinisch absolut notwendig, meistens weil ihre Elektrolyte durch das ständige Erbrechen durcheinander geraten waren. Das ist der klassische Fall.
Genau. Da muss man erst rehydrieren und die Werte korrigieren, bevor man an eine Narkose denken kann. Aber innerhalb dieser Gruppe gibt es ein faszinierendes kleines Rätsel, das mit dem Kaliumwert zu tun hat.
Ah, ja. Das ist interessant.
Die Erkrankung HPS führt durch das Erbrechen von Magensäure eigentlich zu einem massiven Verlust von Kalium. Man würde also einen niedrigen Kaliumwert erwarten.
Richtig. Aber das war nicht immer der Fall, oder?
Ganz genau. Überraschenderweise wiesen 21% aller Säuglinge in der Studie bei der ersten Blutabnahme einen zu hohen Kaliumwert auf, eine sogenannte Hyperkaliämie.
Und das ist ein komplettes Paradoxon. Wie kann ein Kind, dessen Körper Kalium verliert, plötzlich zu viel davon im Blut haben?
Ja, wie geht das? Die Theorie der Autoren dazu ist sehr einleuchtend. Es handelt sich wahrscheinlich um eine Pseudohyperkaliämie, also ein fälschlicherweise hoher Messwert. Wie kommt so etwas denn zustande?
Der Wert ist falsch hoch, weil der Prozess der Blutabnahme selbst das Ergebnis verfälscht hat. Bei so kleinen Säuglingen ist die Blutabnahme oft schwierig.
Mhm.
Wenn man die Einstichstelle zum Beispiel an der Ferse zu stark quetschen muss oder wenn die roten Blutkörperchen auf dem Weg ins Labor platzen, das nennt man Hämolyse, dann wird das Kalium, das sich in den Zellen befindet, ins Blutplasma freigesetzt.
Ah, verstehe. Das Labor misst dann einen hohen Wert, obwohl der Gesamtkaliumhaushalt des Kindes eigentlich niedrig ist. Die praktische Schlussfolgerung der Studie ist daher extrem wichtig. Wenn ein Kind einen isoliert hohen Kaliumwert hat, aber alle anderen Elektrolyte in Ordnung sind, sollte man die OP nicht verzögern, um auf einen neuen Laborwert zu warten, weil es wahrscheinlich eh nur ein Messfehler war.
Genau. Und die Daten zeigten, dass diese Pseudohyperkaliämie keinerlei Einfluss auf die Komplikationsrate hatte. Das ist eine kleine, aber feine Erkenntnis, die weitere unnötige Wartezeiten verhindern kann.
Das ist ein super Beispiel dafür, wie tiefgehende Analyse von Routinedaten die klinische Praxis direkt verbessern kann. Okay, lass uns die zentralen Erkenntnisse aus dieser Studie für dich noch einmal zusammenfassen. Was ist die Geschichte, die diese Zahlen uns erzählen?
Die Geschichte ist eigentlich ganz einfach. Erstens. Die meisten Säuglinge mit dieser Diagnose sind bei ihrer Ankunft im Krankenhaus medizinisch topfit und bereit für die Operation. Das Problem ist nicht der Patient.
Okay.
Das größte Hindernis für eine schnelle Behandlung ist kein medizinisches, sondern ein logistisches, das sich auf einen einzigen Faktor herunterbrechen lässt: die Uhrzeit.
Die Uhrzeit. Eine Diagnose am Nachmittag ist quasi ein Ticket für eine Übernachtung im Krankenhaus.
So kann man es sagen.
Diese durch Logistik verursachte Verzögerung ist nicht harmlos. Sie hat reale negative Konsequenzen. Sie verlängert den Krankenhausaufenthalt um durchschnittlich 15 Stunden, treibt die Kosten in die Höhe und erhöht den Stress für die Familien.
Mhm. Und das alles für null zusätzlichen Nutzen in Sachen Patientensicherheit.
Genau. Und deshalb ist die Schlussfolgerung der Autoren auch kein leises Plädoyer, sondern ein klarer Appell zum Handeln.
Was schlagen Sie vor?
Sie fordern eine multidisziplinäre Anstrengung. Das heißt, die Verwaltung, die OP-Planung, die Anästhesie und die Chirurgen müssen an einen Tisch. Sie müssen Wege finden, um die nötigen Ressourcen flexibler zu gestalten.
Mhm.
Ihr stärkstes Argument ist dabei die Kürze des Eingriffs selbst. Im Median dauerte eine Pyloromyotomie nur 37 Minuten. Wir reden hier nicht über eine mehrstündige Herz-OP.
Nein, Eine gute halbe Stunde. Wir reden über einen Eingriff, der kürzer ist als die Mittagspause vieler Angestellte. Die Autoren nennen es eine lohnende Investition, die Planung so anzupassen, dass man diese 37 Minuten auch am späten Nachmittag noch unterbringen kann.
Um einem Kind und seiner Familie einen ganzen Tag Krankenhausaufenthalt zu ersparen.
Exakt.
Und das bringt uns zu unserem letzten Gedanken, etwas, das du aus dieser Analyse mitnehmen kannst, weil es weit über diesen einen chirurgischen Eingriff hinausgeht. Diese Studie, so spezifisch sie auch ist, hält dem gesamten Gesundheitswesen einen Spiegel vor.
Sie deckt eine universelle Herausforderung auf, den Konflikt zwischen den Bedürfnissen der Patienten und den starren, standardisierten Betriebszeiten des Systems. Die Frage, die im Raum steht, ist doch, wie oft werden Patientenschicksale, Verweildauern und Kosten nicht von der medizinischen Notwendigkeit, sondern von logistischer Bequemlichkeit und dem 9-bis-5-Ethos bestimmt? Das ist der entscheidende Punkt für die Zukunft. Wenn du das nächste Mal über Effizienz im Gesundheitswesen nachdenkst, denk an all die anderen Nachmittagsdiagnosen.
Ja, denk an den Patienten mit einer vermuteten Blinddarmentzündung, dessen CT-Befund um 16.30 Uhr kommt. Denk an die Frau, bei der eine Biopsie einen verdächtigen Befund zeigt, der am Freitagnachmittag auf dem Schreibtisch des Arztes landet. Oh ja.
Wie oft führen solche Situationen zu unnötigen Verzögerungen übers Wochenende, zu Tagen voller Angst und zu blockierten Betten? Einfach weil das System nicht darauf ausgelegt ist, flexibel zu reagieren. Genau. Diese Studie über Säuglinge mit Pylorusstenose ist im Grunde ein Mikrokosmos für ein Makroproblem. Sie beweist mit Zahlen, was viele im System wahrscheinlich aus dem Bauch heraus fühlen. Eine Anpassung dieser starren Strukturen an die tatsächlichen Bedürfnisse der Patienten ist nicht nur nett zu haben, nein.
Sie ist ökonomisch vernünftig, sie reduziert die Belastung für alle Beteiligten und ist am Ende einfach bessere Medizin. Und das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis, die du aus der Lektüre dieses Papers mitnehmen kannst.